Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
So, wir sprechen heute über das Thema Menschsein.
Ja.
Wir haben nämlich letztens über den über alte Werkzeuge aus der alten Zeit gesprochen und dann bist du so ein bisschen zum Thema gekommen. Ich habe gesagt, das ist ein super Thema für eine eigene Episode. Was macht denn den Menschen aus?
Ja, was macht den Menschen aus? Sagen wir zuerst mal, was denken denn normale Menschen, dass den Menschen ausmacht? Worauf schauen sie beim Menschen? Sie schauen auf Status, sie schauen auf eine Art von Wichtigkeit, sie schauen, was er hat, oder sie schauen drauf, ob er die richtige Meinung hat, die richtige Ideologie vertritt. Aus allen Ecken, egal wo es herkommt, denken Menschen. Wie definieren sie Menschen? Worauf schauen sie? Das ist, was sie dann sagen, ja, es gibt natürlich Menschenrechte und dieses und jenes. Ja, schön. Ist es das wirklich, was sie da herreden? Was wir hier im Westen denken, ist die Geschichte über Menschenrechte. Was die Chinesen denken, ist wieder eine andere Geschichte. Was die vielleicht islamische Welt zum Teil denkt, ist wieder eine andere Geschichte. Was Indianer denken, also Ureinwohner Amerikas, ist wieder eine andere Geschichte. So, was ist denn jetzt richtig? Da sind wir in der gleichen Sache drinnen wie früher, dass die Religion hat das behauptet, die Religion hat das behauptet, die haben das behauptet. Gibt es da etwas, was über diese verschiedenen Ideologien, wie ich es bezeichne, hinausgeht? Ist es etwas, was wir alle gemeinsam haben oder gibt es da gar nichts? Oder ist das etwas, was sich irgendwelche Menschen ausdenken und sagen, das ist jetzt Menschen und das müssen andere Menschen so akzeptieren? So denken wir es in der Westen momentan. So. Oder gibt es etwas,
was... Ja, dass man mal zumindest mal sein Potenzial entfaltet und am Menschsein arbeitet.
Ja, woran sollte man da arbeiten? Das sind wieder zwei verschiedene Sachen. Da haben wir ja zwei verschiedene Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Zu denken, so, gehen wir an eine ganz andere Geschichte ran. So, nehmen wir WTO Wing Chun oder nehmen wir Wing Chun. Sagen wir, ich will jetzt am Wing Chun arbeiten. Kann ich am Wing Chun arbeiten, ohne mich vorher mit Wing Chun beschäftigt zu haben? Nein. Was verstehe ich unter sich mit Wing Chun beschäftigen? Dass ich mal Werkzeuge erlerne, aber die Werkzeuge sind im Prinzip nur die Form für was ganz anderes, was ich dabei erlerne. Was erlerne ich dabei? In der richtigen Weise mit etwas umzugehen. Also Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Was erreiche ich, indem ich mich mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit beschäftige? Persönliche Kraft, also Wille. Was ist die Voraussetzung? Wofür ist die Voraussetzung für Wille? Für das, was ich als Menschsein bezeichne. Weil ohne Wille...
Bewusstsein?
Ja klar, Bewusstsein, aber Bewusstsein ist wieder. Vor kurzem habe ich einmal...
Meine Frage, also du hast gesagt, das ist dann der Wille und Wille ist für das die Voraussetzung, also für Bewusstsein Voraussetzung.
Genau, ja. Und wirkliches Bewusstsein. Um jetzt zu sagen, was verstehen die meisten Menschen unter Bewusstsein?
Ach, zur Aufmerksamkeit.
Nein, viel weniger verstehen sie drunter. Vor kurzem oder in letzter Zeit, wenn ich studiere und Menschen zuhöre, halten sie für spezielle Informationen, die sie sich zugeführt haben, hat sie bewusster gemacht. Hä? Da frage ich mich, was verstehen die unter Bewusstsein?
Also Informationen in ihren Denkapparat.
Dass ich etwas weiß, was ein anderer nicht weiß, ein Geheimnis, oder weil er es nicht so bewusst, weil er das nicht glauben will. Also das hat mit Bewusstsein sehr wenig zu tun. Das ist ganz was anderes. Das beginne ich unter der Kategorie indoktriniert zu sein, abzuspeichern. Natürlich Bewusstsein, sich selber bewusst sein. Wie kann man sich selber bewusst sein, wenn man nicht aufmerksam kann, wenn er nicht achtsam ist? Achtsam, worauf ist man achtsam? Achtsam, Aufmerksamkeit ist ein Wahrnehmungszustand. Ein wahrgenommen werden und ein Wahrnehmen. Achtsamkeit ist der Umgang mit dieser Aufmerksamkeit. Achtsam in Bezug auf was? Achtsamkeit, achtsam in Bezug auf die Funktion, die etwas ausübt und dadurch etwas Bestimmtes erzeugt. Wenn ich auf eine Blume drauf trete, töte ich ein Lebewesen. Ich bin also nicht sehr achtsam in diesem Gesamtzusammenhang. Wenn ich etwas tue, welche Wirkung wird das erzeugen? Das ist Achtsamkeit, dass ich mir dessen bewusst bin. Das Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt, ich muss nicht dauernd mich verbeugen und hinknien und sowas. Das sind äußere Gesten. So ein Mensch ist vielleicht überhaupt nicht dankbar. Dankbarkeit ist eine Einstellung, ist eine Ausstrahlung, die man gegenüber dem Leben hat. Und nicht eine Geste, die man zeigt, um vielleicht einen Vorteil zu kriegen. Angemessenheit. Was ist angemessen in einer Situation? Das mag nicht immer nett sein. Hin und wieder ist was Unnettes angemessen und notwendig. Immer nur denken, angemessen sein heißt, dass man immer freundlich und nett ist, geht vielleicht an der Sache vorbei. Vielleicht ist man nur freundlich und nett aus Schwäche, aus Feigheit, aus Angst vor der Konsequenz.
Eigentlich Angst, unbeliebt zu sein.
Eigentlich wüsste man genau, was richtig ist und was nicht richtig ist.
Aber man traut sich nicht.
Ja, genau. Vielleicht ist aber auch mal angemessen, nicht auf die Wirklichkeit hinzuweisen. Weil ist es für den anderen verkraftbar? Ist es für ihn überhaupt verdaubar? Oder beginnt es ihn lebensunfähig zu machen?
Macht es ihn besser? Kann er damit was anfangen?
Genau, kann er in diesem Moment es für sich verwenden, um für sich zu wachsen und besser zu werden oder nicht? Denn was für den einen stimmt und richtig ist, mag für den anderen im momentanen Zustand nicht richtig sein und stimmen. Und ich muss erkennen, was für den anderen momentan richtig ist. Erkenne ich das nicht, dann soll ich die Finger davon lassen. Denn missionarisch durch die Welt zu rennen, ist vielleicht das Verkehrte. Missionare, das heißt Aspirin für alle in jedem Zustand das Gleiche. Das wird dieser Welt nicht gerecht, wenn wir da nach draußen schauen. Und was macht uns zum Menschen? Für mich macht uns zum Menschen eben genau das. Das ist etwas, das war vor 5000 Jahren nicht anders und wird in 5000 Jahren, wenn es die Menschheit noch gibt, nicht anders sein. Es ist unsere Achtsamkeit, es ist die Aufmerksamkeit, es ist unsere Angemessenheit, es ist eine Art von Respekt, wie wir dieser Welt und uns selber begegnen. Immer zuerst uns selber und dann der Welt. Weil zuerst müssen wir den richtigen Umgang mit uns selber finden. Dann sagt man, ja, dann bist du ein Egoist. Nein, dann bin ich kein Egoist. Dann gehe ich in der richtigen Reihenfolge vor. Denn etwas in der verkehrten Reihenfolge zu machen, führt nicht zum Ergebnis. Wenn ich nicht zuerst mich selber in Ordnung bringe, gegenüber mir selber, brauche ich mich nicht dran machen, etwas anderes in Ordnung zu bringen. Dann bringe ich alles andere nur in die Unordnung, in der ich selber schon lebe. Und davon haben wir genügend Leute in der Welt.
Also der Mensch muss erstmal, er ist ja zerstreut, zerrissen. Er ist ja in einen von den drei Zentren mehr verlagert. Sagen wir mal Denkzentrum, Gefühlzentrum oder Bewegungszentrum. Dass er da seinen Schwerpunkt hat. Das heißt, er hat in dem Sinne ja kein wirkliches Ich, dass er wirklich frei entscheiden kann, sich selbst trauen kann und andere Menschen können ihn in dem Sinne auch nicht trauen. Das heißt, er muss erstmal eine Einheit werden. Also dann entwickelt sich der Wille dadurch oder das wirkliche Ich und dann Bewusstsein.
Sagen wir mal so, der Mensch, natürlich haben wir definieren es wie drei Bereiche. Es ist ja offensichtlich, wir haben einen biologischen Körper, der sich in dieser Welt bewegt. Braucht man nicht drüber diskutieren. Wir haben etwas wie, wir denken, also wir haben ein mentales Zentrum, in dem wir abstrakte Ideen formen, wie wir die Welt interpretieren. Und dann haben wir natürlich ein gefühlsmäßiges Empfinden, mal ganz auf tiefster Ebene Emotionen. So, das ist mal klar, die drei Bereiche haben wir. So, diese drei Bereiche, sagen wir mal so, das ist für mich ein Bereich der Aufmerksamkeit, mit der wir in diese Welt hinausgehen und sie erkunden. Meistens versauen wir uns das Ganze, indem wir uns hier nur auf fremde Erfahrung verlassen, was uns erzählt wird. Wir erkunden also diesen Bereich der Aufmerksamkeit gar nicht selber. Wir verlassen uns auf das, was andere uns darüber erzählen. Ist ja auch mal in Ordnung, aber ich sollte das mal ja verifizieren. Dass das die ganze Welt abdeckt, ist mal zu bezweifeln. Wir wissen ja heute, obwohl wir das auch wieder nur sehr verstandesmäßig betrachten, aus den Wissenschaften, dass es viele Bereiche gibt, die wir nicht in der Lage sind, aufgrund den Sinnen, wie sie momentan arbeitet, dass wir sie erfassen. Wir müssen sie mit Maschinen abdecken, weil wir sie mit unserem biologischen Apparat momentan nicht erfassen können. Ist wohl eine Tatsache. So. Spielen wir das noch ein bisschen weiter, dann könnte es natürlich einen Aufmerksamkeitsbereich weit darüber hinaus geben, einen unendlich viel größeren, den wir momentan nicht in der Lage sind, als normaler, durchschnittlicher Mensch zu realisieren. Wenn man mal in die Natur hinausgeht und in der Natur leben würde, dann würde man vielleicht mal den ersten kleinen Eindruck davon kriegen. Da müsste man nämlich das Leben an sich wieder zu erkennen beginnen. Man würde sich selbst im Kreislauf des Lebens erkennen und dann würde man plötzlich merken, da im Hintergrund ist irgendetwas. Da ist irgendetwas, in das wir eingebunden sind. Das heißt nicht, dass wir in die Natur gehen müssen. Das können wir überall, wo wir sind. Nur wenn wir mal in den Wald gehen und das Leben wieder empfinden würden, dann beginnen wir da irgendwas zu spüren. Da ist irgendetwas, was dieses Ganze zum Leben bringt. Da ist irgendetwas dahinter, wo eine Notwendigkeit dahinter liegt, dass es sich entfaltet. Dazu braucht man natürlich nicht in der Natur leben, aber so als Idee. Deshalb wir menschliche Wesen, wir haben ja die meiste Zeit in der Natur gelebt und haben das dort erfahren, wir haben Eingebundensein erfahren. In der neuen Welt ist uns dieses Eingebundensein in etwas verloren gegangen. Wir haben den Kontakt dazu verloren. Wir haben den Kontakt zum großen Bereich der Aufmerksamkeit verloren, den frühere Kultur noch definiert haben. Sie haben von Naturgeistern geredet, sie haben von denen geredet, sie haben damit in ihrer Sprache etwas zu beschreiben versucht, was da ist, was hundertprozentig da ist. Da ist ein großer Aufmerksamkeitsbereich, den wir momentan nicht erfassen. Und um wirklich unser Mensch zu werden, müssen wir über den Verstand hinausgehen können. Wir müssen den Verstand haben. Weil wir leben ja in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, wie der alte Satz, den ich gerne verwende. In der Welt sein heißt, die heutige Weltwahrnehmung und Interpretation zu verstehen, zu kennen, mit ihr zu jonglieren. Aber nicht von der Welt sein. Das heißt, sich des anderen Reiches bewusst sein. Wo erkennen wir das andere Reich? Wir träumen. Oft passiert etwas im Leben, ich bezeichne es irgendwie wie, wir treffen Symbole, die uns plötzlich irgendwas offensichtlich machen. Es ist irgendwas wie ein Zeichen, wo uns unser Gesamtzusammenhang bewusst wird. Es sind plötzlich Empfindungen, die wir an gewissen Orten, bei gewissen Menschen oder bei gewissen Dingen haben. Da wird uns etwas übermittelt. Also da beginnt etwas zu uns zu sprechen. Dieser Bereich über die Grundaufmerksamkeit hinaus spricht nicht in Wörtern. Die Wörter gehören zur menschlichen Interpretation. Die Wörter können nicht erfassen, was drüber hinausgeht. Sondern das ist eine andere Sprache, die zu uns gesprochen wird. Aus dem Grund beginnen die meisten Menschen es nicht zu hören und beginnen es nicht, diese subtile Sprache, die dauernd zu uns gesprochen wird, nicht zu erkennen und nicht zu verstehen. Um wirkliches Menschen zu sein, muss ich aber diese Sprache erkennen und sie verstehen lernen. Ich muss wieder auf diese subtile Botschaft, die aus allem zu mir kommt, alles, was existiert, redet mit mir. Ich muss das wieder erkennen. Nur dann kann ich als Mensch in diesem Zusammenhang zu wachsen beginnen und wirklich verantwortlich zu werden und mir meiner Vision, meiner Mission bewusst zu werden, weil die existiert in diesem Zusammenhang. Die existiert nicht im Verstand. Vielleicht ist sie im Verstand eingebettet und ich habe hier was Bestimmtes zu tun, aber die Vision, Mission kommt aus dem anderen Bereich.
Jetzt gehen wir ja mal in eine Zeit rein, in der wahrscheinlich schon ab nächsten Jahr künstliche Intelligenz in Form eines Menschenkörpers viele Tätigkeiten und Aufgaben den Menschen abnimmt und dadurch wahrscheinlich auch den Menschen mehr Zeit zur Verfügung stehen wird. Also die werden wahrscheinlich ja auch viele Aufgaben übernehmen, wo der Mensch denn einfach nicht mehr notwendig ist. Und gut, dadurch gehen auch viele Arbeitsplätze verloren, aber es entstehen auch natürlich ganz neue Möglichkeiten. Wird der Mensch dann, also zwei Fragen habe ich direkt, wird der Mensch dann natürlich viel, viel mehr Zeit haben, um sich zu entwickeln, zu entfalten, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich ja weiterzubilden, weil er einfach viel, viel mehr Zeit hat? Und die zweite Frage, was unterscheidet denn, wenn die KI sowieso vieles viel, viel besser kann als der Mensch? Ja, was macht denn den Menschen der KI noch überlegen?
Zur ersten Frage, das ist ein gesellschaftliches Problem, was natürlich nicht auf heute, auf morgen zu lösen ist. Und das ist natürlich für mich einer der Filter, wo wir durch müssen. Wie müssen wir diese Welt umgestalten? Tatsache ist natürlich, dass viel, viel mehr von quasi Maschinen übernommen wird. In der nächsten Generation noch nicht Maschinen, die uns im Menschsein, in grundlegenden Menschen konkurrieren, aber in vielen, was wir können, natürlich konkurrieren. Wie beginnen wir das gesellschaftlich abzufedern? Natürlich, es werden ganz, ganz viele menschliche Ressourcen frei. Also eigentlich müssen viele, viele Menschen nicht mehr minderwertige Tätigkeiten ausüben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Auf der anderen Seite, wie federn wir das gesellschaftlich ab? Auf der anderen Seite natürlich werden wir eine Übergangsgeneration oder Generationen haben, wo viele, viele Menschen sich halt der Zerstreuung hingeben. Das heißt aber wieder, das ist dem menschlichen Wachstum nicht förderlich. Wir müssen schaffen, dass unser Ausbildungssystem und wie wir zusammenleben eigentlich umgepolt wird. Dass wir schaffen, dass wir alle an der menschlichen Entwicklung arbeiten als Menschheit. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und das ist die Frage, hoffentlich schaffen wir es.
Ja, will das auch jeder?
Es ist nicht die Frage, ob es jeder will, es ist die Frage, ob eine kritische Masse von Menschen das Nötige dafür tut. Mhm. Es geht immer um die kritische Masse und die ist kleiner, als man denkt wahrscheinlich.
Wo du jetzt eben gesagt hast, minderwertige Arbeiten. Also manchmal ist ja auch für die Menschen wichtig, sich hart körperlich zu betätigen für eine gewisse Sache, weil er da Willen entwickelt und so weiter. Jetzt kann es ja auch sein, dass jetzt ein Straßenkehrer, eine Putzfrau oder wenn jemand jetzt den ganzen Tag Bahnhofstoiletten putzen muss, dass dem das vielleicht auch trotzdem Erfüllung und eine Aufgabe gibt. Also das ist ja vielleicht nicht, ja, ist natürlich auch eine Aufgabe, die eine Maschine auch machen kann oder vielleicht schneller, effektiver machen kann. Aber was ist denn, wenn das alles wegfällt?
So, es geht auch wieder darum, natürlich kann jeder Mensch machen, was er möchte. Solche Rahmen sollten bleiben in letzter Konsequenz, aber natürlich, es ist was anderes, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, wenn ich erkenne und weiß, für mich ist jetzt eine schwere körperliche Tätigkeit auf einen gewissen Moment, eine gewisse Zeit notwendig, weil ich dadurch eine gewisse Erfahrung sammle, die für mich notwendig ist. Das ist es ja genau. Ich meine, das ist womöglich muss man mal körperlich hart arbeiten, vielleicht ein Loch graben und es wieder zuschütten. Vielleicht ist das die richtige Arbeit für einen Menschen im gewissen Zustand, für ihn. Hm. Es ist die Frage immer nicht, was er direkt macht, sondern was indirekt dadurch in ihm passiert. Hm. Das muss man unterscheiden lernen. Vielleicht muss er erst die Menschheit lernen. Vielleicht ist die Zeit vorbei, wo das großartig gelehrt wird, sondern es muss im Menschen selber erkennbar werden. Vielleicht sind wir in einer Phase, wo vielen, vielen Menschen aus innen selbst heraus durch einen kleinen äußeren Anstoß vieles bewusst werden könnte. Wir leben in einer Zeit, wo der öffentliche Auftritt von Meistern und sowas gar nicht mehr so notwendig ist, aber die Anstöße sind schon noch notwendig. Aber wie ich darauf reagiere, liegt in meiner Verantwortung. Hm. Es gibt viel weniger Entschuldigung heute wie früher für viele Sachen. Hm. Deine zweite Frage war?
Also das eine war das, wenn jetzt die KI in vielen überlegen ist, was wird die KI nie ersetzen können? Also wo ist der Mensch trotzdem noch überlegen?
Sagen wir so, in den nächsten Generationen, die KI, wo ist sie überlegen? Sie ist in allem überlegen, was automatisierbar ist. Und genau das sind wir bei dem, wie ich im WTO Wing Chun immer sage. Wing Chun zu lernen ist das Gegenteil von Automatisierung. Alles, was nicht automatisierbar ist. Menschsein ist nicht automatisierbar. Mit Automatisierung des Menschen zerstört man Menschsein. Man macht ihn zu einer Maschine, man macht ihn zu einer Einheit, die auf Reiz steuerbar ist. Das ist das Gegenteil von Menschsein. Also genau, wenn die Maschinen uns diese Bereiche abnehmen und wir es schaffen, dass wir uns von irgendwelchen sogenannten Führungsfiguren Ideologie raufdrücken lassen, die das Gleiche machen, als wären wir Maschinen, können wir schaffen, uns aus dem Käfig der Indoktrinierung und Konditionierung zu befreien und uns als Menschen zu sehen. Mhm. Genau das kann den Raum schaffen, wo uns das möglich ist. Wenn wir nicht den Fehler begehen, uns als Seitenstraße zur KI, uns zu einer quasi konditionierten KI zu machen. Stehst?
Mhm. Ja, und auch so Zwischenmenschliches, ne? Zuwendung.
Wirkliche Zuwendung, ja. Nämlich Zuwendung nicht aus Aufmerksamkeitsdefizit. Aufmerksamkeitsdefizit ist nicht Zuwendung, sondern Deal.
Ja.
Dazu muss dem Menschen bewusst werden, was ist Aufmerksamkeit? Ich brauche als Mensch Aufmerksamkeit, ist Nahrung. Was ist Konditionierung? Wo ist sie vom Vorteil, wo ist sie kontraproduktiv? Sie sollte abgebaut werden in allen Bereichen, wo sie nicht notwendig ist. Zu was brauchen wir irgendwelche Ideologien, die uns erzählen, wie ich zu denken habe oder das? Nein, brauche ich nicht. Weil das heißt, immer jemand anderer will mich unter eine großstrukturelle Absicht bringen, die seinem Zweck dient.
Aber müssen nicht Massen gesteuert werden, weil sonst haben wir ja Anarchie, oder nicht? Massen gelenkt werden.
Was heißt gelenkt?
Eine große Schafherde. Würdest du eine große Schafherde nicht auch schützen?
Wieder. Es geht
oder
nicht.
Sollen die Schafe alle wild
Du kannst nicht alle Schafe jetzt die Weidezäune weggeben, wenn Wölfe rundherum sind. Aber es ist die Frage, in welcher Richtung beginne ich die Schafherde zu formen, dass sie eines Tages frei leben kann oder dass sie immer eine Schafherde bleibt. Und dieses eines Tages sollte eher nachfristig sein als weitsichtig. Ist das, was ich heute tue, konditioniert es noch mehr zu oder beginnt es in Bereichen, wo es nicht mehr notwendig ist, Konditionierung abzubauen? Das ist die Frage. Das ist
ja,
wie,
sind denn Konditionierungen nicht notwendig?
Es sind viel weniger konditioniert. Also zuerst muss man in der Lage sein zu hinterfragen, was ist was. Wenn man von Käfig und Freiheit redet, dann halten viele Menschen den Käfig für Freiheit und die Freiheit für Käfig. Sie sehen die Welt auf dem Kopf stehend, aus ihrer Sicht. Vieles, in vielen, vielen Bereichen sind wir schwerst konditioniert, wo es nicht notwendig ist. Es wirken immer noch viele, viele wahnsinnige Muster, religiöse Muster hinterher, politische Muster her, sexuelle Muster hinterher, die jeder Grundlage entbehren. Es kommen sogar neue, die alte Muster in neuem Namen wieder verstärken, es wieder enger machen.
Ja.
Das ist ganz offensichtlich. Ein Mensch, wenn ich jemanden helfe aus eigenem Nutzen, dann ist es keine Hilfe, dann ist es eigener Nutzen. Natürlich, vielleicht ist sozial eine gute Sache, aber für dich selber ist es keine gute Sache, weil du es unter dem verkehrten Gesichtspunkt machst.
Das ist keine Hilfe, sondern Berechnung.
Es ist Berechnung.
Wenn man sich dafür Lob einholt oder wenn man dafür Aufmerksamkeit bekommt, wenn man denkt, ich helfe dem, ich gebe dem Geld, weil man dann denkt, dann ist man näher dran, dann ist man wichtiger, dann kriegt man Aufmerksamkeit.
Es wäre sogar noch okay, wenn ich mir dessen wirklich bewusst bin und mir das eingestehe. Dann ist es ja schon mal okay. Weil dann weiß ich, okay, es ist in Wirklichkeit nicht das, was es zu sein scheint. Es hat für mich einen Effekt und das kriege ich und tue ich's. Aber viele Menschen sehen das ja selber gar nicht so. Sie halten sich für gute Menschen. Und da ist es, wie sehe ich mich selber? Kann ich das objektiver betrachten? Und das müssen wir schaffen. Wir müssen uns selber aufrichtiger, das heißt objektiver betrachten. In dem Moment sind wir noch nicht besser, aber wir sehen, wie wir wirklich sind. Und dann können wir beginnen. Solange wir nicht sehen, wie wir wirklich sind, können wir nicht beginnen. Wir können nicht außergewöhnliche Menschen werden, wir können nicht eine außergewöhnliche Menschheit werden, wenn wir nicht zuerst mal dem ins Auge schauen, was wir wirklich sind. Weil erst dann können wir uns auf den Weg machen. Und äußere technische Entwicklung heißt nicht, dass da innerlich irgendetwas sich verbessert hätte. Da sind wir nicht um die Spur besser als Menschen vor 100 Jahren, als Menschen vor 500 Jahren, als Menschen vor 1000 Jahren, vielleicht sogar schlechter. Und das müssen wir uns mal eingestehen.
Also es geht darum, sich selbst
objektiv
bewusst zu werden,
aufrichtig zu betrachten, sich mehr über sich selber bewusst
ich
werden.
Zu entwickeln.
Was heißt wirkliches Ich? Ein wirkliches Ich ist nicht das Ego. Das Ego kommt nur aus der Vernunft. Das kommt nur aus dem Verstand. und definiere sich. Und das Ego wird nie die Grenzen des Verstandes übertreten. Das Ego kann nicht in Kontakt mit der Natur, mit dem Leben an sich treten. Das wäre eine Gefahr für das Ego. Und es hat recht, es wäre eine Gefahr für das Ego.
Weil ein ganzer Mensch, der alle drei Zentren miteinander vernetzt hat, harmonisiert hat und auf einem guten Niveau entwickelt hat.
Ja, der guten Niveau, der wird automatisch in Kontakt mit dem Leben geraten. Mhm. Geht ja gar nicht anders. Mhm. Aber ein Ego wird immer innerhalb des Verstandes agieren. Mhm. Und innerhalb des Bekannten und innerhalb von dessen, was Sicherheit bietet.
Mhm. Und so in dem Zustand, solange der Mensch kein wirkliches Ich hat, hat er keinen wirklichen Willen. Es kann sein, dass er irgendwie in gewissen Bereichen konsequent ist, in gewissen Bereichen erfolgreich ist.
Der Verstand ist innerhalb des Feldes, der für den Verstand ist, hat er natürlich Erfolg, hat er natürlich immer mehr Erfahrung, hat er Ergebnisse. Aber das kann kontraproduktiv für jeden anderen Bereich sein, wenn er nicht aufpasst. Mhm. Eigentlich sollte all das, was er da arbeitet, dazu führen, dass er ein ganzer Mensch wird, dass er also seine Zentren entwickelt und dass sie sich vernetzen. Das ist, was man als wirkliches Ich bezeichnet. Weil dann tritt etwas auf, was vorher nicht da war, was einen anderen Überblick hat und anders mit anderen Dingen anders in Kontakt treten kann.
Mhm. Super, dann ist das ja jetzt eine sehr schöne Episode geworden, ich finde. Mhm. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.